Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich, schönen guten Abend. IT-Systeme von Unternehmen, die sind immer wieder das Ziel von Hackerangriffen. Nun hat es den Aromenhersteller Symrise aus Niedersachsen getroffen. Mit welchen Folgen? Das ist ein Thema in dieser Sendung bis 5:30. Auch heute hat es noch einmal viele Menschen in die Läden gezogen, bevor dann morgen vieles geschlossen ist. Shoppen, einkaufen, das sind Wirtschaftstreiber, das treibt die Wirtschaft an, doch sind sie nicht immer sonderlich nachhaltig. Längst gibt es andere Wirtschaftsmodelle, als immer nur auf das BIP, auf das Bruttoinlandsprodukt zu schauen. Zum Beispiel den Donut, vielleicht haben Sie von dem schon mal gehört, den hat eine Ökonomin entwickelt. Und das Ziel ist, alle Menschen sollten auf dem Donut leben und nach außen begrenzt durch natürliche Ressourcen und nach innen begrenzt durch soziale Standards etwa. Ziel soll es sein, dass es Menschen gut geht, ohne dabei über die ökologischen Verhältnisse zu leben. Dazu gibt es nun auch einen neuen UNO-Bericht. Es geht um die wirtschaftliche Entwicklung und die ökologischen Grenzen. Und meine Kollegin Sandra Pfister hat sich den Bericht angeschaut. Was stellt der Bericht denn fest?
Er wählt ziemlich krasse Worte diesmal. Er sagt nämlich, der Fortschritt der Menschheit wird abgewürgt, wenn die Regierungen weltweit nicht mehr tun, um den Klimawandel zu stoppen. Die Autoren, die gehören zum UN-Entwicklungsprogramm und das misst seit 30 Jahren, wie sich der Lebensstandard in Ländern verbessert oder verschlechtert. Also der bezieht die Lebenserwartung mit ein, das Pro-Kopf-Einkommen und das Bildungsniveau. Und dann rankt die UNO die 189 Länder und Territorien, die mitmachen. Seit Jahren liegt Norwegen vorn. Norwegen ist das Land, das nach allen Kriterien am besten abschneidet. Deutschland ist dieses Mal etwas abgesackt von Rang 4 auf Rang 6, also seit dem vergangenen Jahr. Aber von der Grundtendenz her ist es bislang bei den meisten Ländern bergauf gegangen. Also der Fortschritt hat quasi gewonnen. Bis jetzt. Und jetzt ist die Aussage ganz klar, wenn die Staats- und Regierungschefs nicht wirklich große, mutige Schritte unternehmen, um die Umweltbelastungen zu reduzieren, dann wird der Fortschritt der Menschheit stagnieren. Dann wird das Lebensniveau für viele also nicht besser, sondern eher schlechter. Und das ist eben die Premiere, dass der Index zum ersten Mal sagt, vielleicht haben wir bislang zwar alles Mögliche gemessen, aber was ganz Wesentliches übersehen. Wir haben nämlich nie eingepreist, wie der Raubbau an der Natur am Ende auch den Menschen schadet.
Das hört sich ja jetzt schon ziemlich einschneidend an, wenn die Vereinten Nationen sagen, wir müssen menschliche Entwicklung und wirtschaftlichen Fortschritt anders messen, oder?
Ja, schon. Denn indem man den ökologischen Fußabdruck der Menschen mit einberechnet. Also es bedeutet, dass ein Land, das viel Natur verbraucht, demnach runtergerankt werden muss. Der Report sagt ja nämlich jetzt wirklich explizit, wir sind am Anfang einer komplett neuen geologischen Epoche. Es ist also das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen. Und das bedeutet, dass der Mensch die Erde beherrscht. Er hat sich alles unterworfen und er verbraucht so viel Biomasse. Dazu gab es ja letztens auch neue Zahlen, dass menschengemachte künstliche Objekte die Biomasse inzwischen überwiegen. Und deshalb preist dieser Human Development Report zum ersten Mal ein, wie viel Kohlendioxid ein Land ausstößt. Und das verändert alles. Also, denn am Ende stehen jetzt Staaten, die bislang gar nicht so schlecht dastanden, die fallen auf einmal richtig zurück. Dazu gehört Luxemburg, Singapur, Australien und auch die USA. Insgesamt sind es mehr als 50 Länder, die jetzt auf einmal rausfallen aus der Stufe der sehr hochentwickelten Länder, denn ihre relativ wohlhabende Bevölkerung, das sagt der Report, der zerstört die Umwelt und fährt dafür ökonomisch die Ernte ein, exportiert aber die Kosten dafür in ärmere Länder. Und andere Länder, deren Entwicklung nie so rosig aussah, zum Beispiel Costa Rica oder Panama, die steigen deutlich auf um wirklich 30 Plätze. Das heißt, Länder können sich positiv entwickeln und ihren Menschen ein besseres Leben ermöglichen, ohne die Natur weiter zu schädigen. Deutschland liegt, ich habe schon gesagt, auf dem 6. Platz mit dem neuen Index, hinter Norwegen, hinter Irland, der Schweiz, Hongkong und Island. Unterm Strich ist wirklich wichtig, kein Land hat eine hohe wirtschaftliche Entwicklungsstufe erreicht, ohne dabei Raubbau an der Umwelt zu betreiben.
Wenn wir diesen Report jetzt nehmen, wird das denn konkret etwas ändern?
Naja, erstmal ist es eher so eine Art moralischer Appell, wie so vieles, was die UNO tut. Aber wenn diese Denkweise sich durchsetzt, dass Ressourcenverbrauch in die Wohlstandsberechnung mit einbezogen wird, dann kann das schon Druck erzeugen, weil es eben eine andere Betrachtung von ökonomischen Kosten ist. Also die Umweltkosten für wirtschaftlichen Erfolg, die wären dann Teil der Rechnung und zugleich gewinnen dann die an Prestige, die es schaffen, mit weniger Ressourcenvernichtung klarzukommen.
Sandra Pfister war das über die Grenzen des ökonomischen Wachstums. Das BIP als Messgröße steht also in der Kritik. Doch im Moment richten sich ökonomische Augen dennoch im Wesentlichen genau darauf. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel etwa rechnet damit, dass die Wirtschaft zum Jahresende schrumpft wegen des Lockdowns. Denn für den Handel, der ja ab morgen schließen muss, ist der Dezember normalerweise die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Der Handelsverband, der rechnet deswegen auch mit Klagen durch einzelne Betroffene. Angela Ulrich informiert.
Weil Einzelhändler und Gastronomie nicht gleich behandelt werden, würden einzelne Unternehmen wohl vor Gericht ziehen, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent.
Ich gehe davon aus, dass einzelne Unternehmen sicherlich klagen werden, weil im Dezember, November die Gastronomie bis zu 75% ihrer Umsätze ausgeglichen hat. Ja. Das kann man ordnungspolitisch sehr kritisieren, aber was nicht geht, ist einfach eine Ungleichbehandlung.
Der Gastronomie werden für November und Dezember ihre Umsätze bis zu 75% ersetzt. Für Ladenbesitzer gäbe es für diese Tage der Schließung ab morgen keine Entschädigung, moniert Gent im ZDF. Die rund 11 Milliarden Euro an zusätzlichen Hilfen, die Bundesfinanzminister Scholz angekündigt hat, betreffen nicht die Umsätze, sondern die Fixkosten der Unternehmen, also Mieten, Pachten, Finanzierungskosten. HDE-Hauptgeschäftsführer Gent fordert nun zusätzliche Betriebskostenzuschüsse vom Bund. Der Einzelhandel leiste ein Sonderopfer für Corona. Außerdem müssten die Hilfen schneller fließen, sagt Gent.
Wie das läuft, das Verfahren, es ist viel zu technokratisch und es soll wohl bis März dauern, bis es überhaupt Auszahlungen gibt. Das geht natürlich so nicht.
Der Handelsverband fürchtet, dass durch den Shutdown bis zu 250.000 Jobs verloren gehen.
Ab morgen geht Deutschland erneut in den relativen Stillstand. Für Pflegeheime bedeutet das, das Personal wird mehrmals pro Woche verpflichtend auf Covid-19 getestet. Bislang kamen die Schnelltests noch nicht überall zur Anwendung und anders als von der Politik gewünscht, wurden und werden Heime erneut geschlossen. Cecilia Kloppmann hat das für die MDR-Sendung Fakt anhand der Stadt Chemnitz recherchiert.
3, 4.
Vorweihnachtliche Stimmung im Seniorenhaus im sächsischen Augustusburg. Unter den Bewohnern gab es bisher keinen einzigen Corona-Fall. Allerdings hatten sich zwei Mitarbeiter infiziert. Sie waren beide ohne Symptome. Doch da das Personal hier alle 3 Tage getestet wird, wurde die Infektion schnell erkannt. Auch Besucher müssen sich im Seniorenhaus Augustusburg generell testen lassen. Die Bewohner werden einmal pro Woche getestet. Zuzüglich Tests bei Verdacht auf eine Infektion. Heimleiterin Ines Trinks ist von diesem Kurs überzeugt.
Man möchte ja die Bewohner schützen, die einem hier anvertraut sind. Und die können sie ja nur von außen bekommen oder wenn sie aus dem Krankenhaus kommen.
Wie viel testen Sie da?
In den letzten 4 Wochen haben wir exakt 2037 Tests gemacht.
Nur 20 Kilometer weiter in Chemnitz gab es im Frühjahr im ASB Altenpflegeheim am Goetheplatz einen Corona-Ausbruch mit fast 70 Infizierten. Mitarbeiter wurden hier bisher nur getestet, wenn sie Symptome hatten oder länger nicht da waren. Besucher nur, wenn sie zwingend in die Wohnbereiche müssen. Die meisten treffen aber ihre Angehörigen im Speisesaal ohne vorherige Tests. Heimleiterin Nicole Anwand geht davon aus, dass selbst infizierte Mitarbeiter allein durch die Hygienemaßnahmen niemanden anstecken. Seit Mitte Oktober würden diesem Heim bis zu 3000 Schnelltests pro Monat zustehen. Tatsächlich durchgeführt wurden aber nur 100 pro Monat.
Es ist richtig, dass wir nur 100 machen, weil wir das für diese 100 für notwendig halten und eben auch für ausreichend, solange die Ergebnisse negativ sind. Wenn wir ein positives Testergebnis mit bei hätten, dann sind die Tests sehr sinnvoll, dann haben wir die Kapazität da.
Mittlerweile sollen die Hälfte aller Chemnitzer Alten- und Pflegeheime für den Besucherverkehr gesperrt sein, hört man von Pflegeexperten vor Ort. Die Heime der Stadtmission, die zur Diakonie gehört, sind im Augenblick komplett für Besucher gesperrt. Von dort heißt es, bis vor 14 Tagen habe man das Infektionsgeschehen noch im Griff gehabt und keine Notwendigkeit für flächendeckende Tests gesehen. Zudem habe man die Besucher nicht mit zu vielen Tests verunsichern wollen. Laut Bundesregierung sollen die Länder eine verpflichtende Testung aller Mitarbeiter nun anordnen. In Regionen mit erhöhter Inzidenz soll für Besucher der Nachweis eines aktuellen negativen Corona-Tests verbindlich werden, heißt es in dem Papier vom Wochenende. Sachsen wandelte die dringende Empfehlung zum Test der Mitarbeiter bereits auch verpflichtend ab. Ab morgen sind in Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen sowie ähnlichen Einrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten regelmäßige Corona-Tests für das Personal vorgeschrieben. Noch immer gibt es bezüglich der Schnelltests für Bewohner und Besucher viel Spielraum. Klar ist es Aufwand, meint auch Ines Trinks vom Seniorenhaus Augustusburg. Den nehme man aber in Kauf.
Corona und Pflegeheime, Cecilia Kloppmann berichtete aus Chemnitz. Ökonomen, der Handelsverband, die Tourismusindustrie, das sind Stimmen, die wir zurzeit sehr oft hören. Eine Stimme der Wirtschaft, die ist im Moment aber ziemlich ruhig und das ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Woran das liegt und wie sich das ändern soll, das besprechen wir jetzt mit Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Gers, warum ist es im Moment eigentlich so ruhig beim DIHK?
Ja, das hat eine lange, jahrelange Vorgeschichte, Frau Freundrich. Eine Vorgeschichte, die gespickt ist mit zahlreichen Urteilen. Im Kern hat ein Unternehmer, Thomas Siepelmeier aus Münster, geklagt und gewonnen. Er hat sich einerseits daran gestört, dass er als Unternehmer Zwangsmitglied in einer IHK sein muss und es andererseits dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, es ertragen muss, dass dann der Dachverband der IHK, also der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, in der Vergangenheit sehr oft auch zu politischen Themen Stellung genommen. Zum Brexit, zur Menschenrechtslage im Iran, zur Energiewende, zum Klimawandel, zu den Strafzöllen, die US-Präsident Trump angedroht hat und. Und dagegen hat Siepelmann geklagt. Er ist so eine Art Kammerrebell, kann man fast sagen. Und er hat im Oktober vom Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen. Die Richter haben geurteilt, der DIHK, also der Dachverband, habe mit solchen Äußerungen seine Kompetenzen, sich vorrangig auf wirtschaftliche Angelegenheiten zu beschränken, überschritten. Und mehr noch, in solchen Fällen kann dann ein IHK-Mitglied verlangen, dass seine regionale Industrie- und Handelskammer aus dem Dachverband DIHK austreten kann. Die IHK Westfalen-Nord in Münster, der Siepelmeier angehört, wird das auch tun, muss das jetzt tun. Und so etwas hat natürlich den DIHK in seinen Grundfesten erschüttert, Frau Freundrich.
Und welche Folgen hat das?
Naja, das hat eben ganz praktische Folgen, dass es seit Oktober praktisch keine öffentliche Wahrnehmung des DIHK hier in Berlin mehr gibt. Der DIHK kann auch nicht mehr behaupten, er spreche jetzt für alle 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland, die Mitglied der IHK sind. Und das Problem ist natürlich die Unsicherheit. Die Grenze ist schwer zu ziehen. Wo hört zulässige wirtschaftspolitische Stellungnahme auf? Sagen wir, wenn der DIHK Energiewende Stellung nimmt. Und wo fängt zulässige politische Stellungnahme an? Das ist ziemlich unklar. Und durch diese Unsicherheit hat man gesagt, dann sagen wir besser gar nichts. Und hinzu kommt, ich sage ja gerade, in seinen Grundfesten erschüttert ist der DIHK. Es gibt auch in anderen regionalen IHK inzwischen solche Verfahren, wo eben auch darauf gedrängt wird, dass man doch den DIHK mal so ein bisschen an die enge Leine nimmt.
Und jetzt hat sich das Bundeswirtschaftsministerium eingeschaltet. Was soll da passieren?
Und ganz kurz, die Unsicherheit will man aus der Welt schaffen. Man will aus dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, DIHK, der heute ein e.V., ein eingetragener Verein ist, aus dem man die Deutsche Industrie- und Handelskammer macht. Das wird dann eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Aber was wichtiger ist, ist dann, dass diese Körperschaft in ihrer Arbeit auch die gesellschaftliche Verantwortung der Wirtschaft zu beachten hat. Und über den Passus gesellschaftliche Verantwortung sind dann eben auch Äußerungen künftig zum Klimaschutz, zu Menschenrechten oder Brexit, die bisher eben nicht gedeckt waren, künftig möglich.
Theo Gers war das aus Berlin, leider mit einer etwas wackeligen Leitung. Das bitten wir zu entschuldigen. Google, Facebook, Amazon, das sind quasi Monopolisten, die vor allem hier in Europa den Markt dominieren. Wie kann sich das ändern? Wie kann es hier mehr Wettbewerb geben? Die EU-Kommission hat neue Regeln für die digitalen Märkte auf den Weg gebracht. Die Pressekonferenz läuft noch. Was vorgesehen ist, erste Informationen dazu von Peter Kapern.
Als die Europäische Union im Jahr 2000 ihre E-Commerce-Richtlinie verabschiedete, da war Mark Zuckerberg als Schüler der Philip Exeter Academy noch 2 Jahre vom Highschool-Abschluss entfernt. Heute prägt sein Facebook-Konzern gemeinsam mit anderen Digitalgiganten die Gegenwart. Und die EU will nun mit einem neuen Grundgesetz für die digitale Welt wieder den Anschluss an die Zukunft schaffen. Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager zog vor wenigen Minuten einen Vergleich zur Einführung der ersten Verkehrsampel vor mehr als 100 Jahren in Cleveland, Ohio. Die war die Antwort auf einen riesigen technischen Umbruch, auf die Erfindung des Autos. Jetzt haben wir beim Online-Verkehr eine solche Zunahme, dass wir Regeln brauchen, um Ordnung in das Chaos zu bringen. Genau genommen sind es 2 Gesetze, die die Kommission vorschlägt. Der Digital Services Act, der die Verantwortung und Haftung der Internetkonzerne neu definiert, und der Digital Market Act, der für faire Wettbewerbsbedingungen und damit für faire Marktchancen kleiner Unternehmen sorgen soll. Auf die Plattformbetreiber kommen neue Pflichten zu, auf große marktbeherrschende Anbieter weit schärfere als auf kleinere Unternehmen. Sie müssen künftig zum Beispiel offenlegen, warum sie welchem User welche personalisierte Werbung anbieten. Durch die Erhebung von Nutzerdaten dürfen sie sich keinen unlauteren Wettbewerbsvorteil mehr verschaffen. Ein Verstoß gegen die Verpflichtung, keine verbotenen Inhalte zu präsentieren, kann die Plattformbetreiber zudem künftig teuer zu stehen kommen, mit Strafen von bis zu 10% des Jahresumsatzes. Dabei geht es nicht nur um die Verbreitung von Hassparolen, terroristischen Inhalten oder Kinderpornografie, sondern auch um den Verkauf gefälschter Markenprodukte. Großen Internetkonzernen soll es außerdem untersagt sein, in ihren Online-Shops die eigenen Produkte bevorzugt anzubieten oder die eigene Software auf Computern oder Mobiltelefonen so vorzuinstallieren, dass sie nicht gelöscht werden kann. Für die Branchengiganten wird es zudem eine neue Aufsichtsstruktur geben. Startups und kleinere Unternehmen sollen vor allem davon profitieren, dass die neuen Regeln EU-weit gelten, die Compliance also einfacher wird. Insgesamt geht es der Kommission darum, die Pflichten der Unternehmen, die Rechte der Verbraucher und die Kompetenzen der EU-Aufsicht neu auszutarieren. Über den heute präsentierten Vorschlag müssen sich nun die Kommission, das Parlament und die Mitgliedstaaten einig werden. Die Verhandlungen darüber dürften 1 bis 2 Jahre dauern.
Aus Brüssel, Peter Kapern. Aromastoffe finden sich in vielen Produkten, in Schokolade, Joghurt und auch in anderen Lebensmitteln. Entwickelt werden solche Aromastoffe unter anderem auch von dem Konzern Symrise, der auch Duftstoffe herstellt. Symrise sitzt in Holzminden in Niedersachsen, ist an der Börse notiert und nun wurde bekannt, Symrise ist von Hackern angegriffen worden. Was dahinter steckt, berichtet Misha Erhardt.
Noch vor kurzem gab es gute Nachrichten von Symrise. Etwa, dass eine Non-Profit-Organisation den Holzmindener Konzern zu einem der nachhaltigsten Unternehmen gewählt hat. Seit Sonntag allerdings liefert der Duft- und Aromenhersteller eher Schlagzeilen mit bitterem Geschmack. Durch den Cyberangriff stockt die Produktion oder war zeitweise an einigen Standorten sogar lahmgelegt.
Es sieht tendenziell danach aus, Ransomware.
So Sebastian Arz vom IT-Verband Bitkom. Sogenannte Ransom-Schadsoftware wird von Cyberkriminellen mit dem Ziel eingesetzt, Unternehmen zu erpressen.
Also quasi, dass Verschlüsselungssoftware dann eben gezielt im Unternehmen platziert wird, die dann eben Zugriff unmöglich macht und man quasi die Schlüssel braucht, um eben wieder auf die Daten zugreifen zu können. Also Ransomware, ganz klar, Erpressungsvorfälle, die machen den Löwenanteil der Vorkommnisse aus.
Eine Sprecherin von Symrise bestätigte dem Deutschlandfunk, dass es sich um einen Angriff mit erpresserischer Absicht handle. Man arbeite eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Die IT-Systeme seien vom Netz genommen worden. Nun schaue man sich die Auswirkungen und den Schaden genauer an. Beobachter gehen davon aus, dass Unternehmen wie Symrise durch Cyberangriffe pro Jahr ein Schaden von rund 100 Milliarden Euro entsteht. Tendenz steigend. Denn mit zunehmender Digitalisierung steigt auch das Potenzial für mögliche Attacken, vor allem gegen kleinere und mittelständische Unternehmen, sagt Manuel Artuk. Er ist Experte für kritische Infrastrukturen beim IT-Sicherheitsspezialisten High Solutions.
Die Angreifer schauen sich natürlich das bestmögliche Opfer aus. Da ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Mittelständler deutlich höher, dass ein Produktionsstopp dem Schmerzen zufügt und dass er natürlich eher bereit ist, ein paar Millionen zu zahlen und im Wesentlichen erstmal hier das Unternehmen wieder ans Laufen bekommen wollen.
Große Unternehmen sind zwar genauso das Ziel von Cyberangriffen, wie jetzt der Fall Symrise zeigt. Allerdings haben sie in der Regel auch größere IT-Abteilungen, die sich um die Sicherheit des Unternehmens permanent kümmern. Ein Einfallstor für alle mögliche Schadsoftware sind regelmäßig die E-Mail-Kästen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In Mails oder deren Anhängen verstecken sich oft Schadprogramme, die sich beim Öffnen installieren, um dem Angreifer von außen Zugriff auf die Unternehmensdaten zu ermöglichen. Neuerdings hat sich mit dem flächendeckenden Einsatz des Homeoffices und der dazu notwendigen Verbindungen zum Unternehmen ein neues potenzielles Einfallstor für Angreifer aufgetan.
Die Cyberkriminellen haben halt ihren Business Case gefunden, mit dem sie viele Millionen machen können. Und jetzt gehen die halt der Reihe nach sozusagen alle VIP-Kunden durch, die diesen besonderen Service genießen dürfen, einmal abgemolken zu werden.
Sagt Manuel Artuk. Ob Symrise sich durch die Erpresser melken lässt, ist zur Stunde nicht bekannt. So oder so aber dürfte der massive Angriff teuer für das MDAX-Unternehmen werden.
Hackerangriff auf den Duftstoffhersteller Symrise, Misha Erhardt berichtete. Und wir kommen noch einmal zum Wachstum. Während viele Volkswirtschaften wegen der Corona-Maßnahmen derzeit schrumpfen, geht es in China schon wieder aufwärts. Mit 2% Wachstum in diesem Jahr wird gerechnet. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warnt schon, wir müssten höllisch aufpassen, sonst könne es dauerhaft Nachteile geben. Über Chinas Wachstum berichtet Steffen Wurzel.
Dass China wirtschaftlich zahlenmäßig so gut dasteht, das liegt unter anderem am Exportboom. Die chinesischen Unternehmen profitieren vor allem vom weltweiten Bedarf nach Corona-Schutzkleidung und Masken. Und weil weltweit wegen Covid-19 viel mehr Menschen als sonst von zu Hause arbeiten müssen, ist auch der Run auf chinesische Laptops, Computerzubehör und Kommunikationstechnik ungebrochen. Dass ausgerechnet das Ursprungsland der Covid-19-Pandemie noch stärker als bisher aufholt wirtschaftlich, hat auch politische Folgen.
China is benefiting enormously.
Von einer regelrechten Feindseligkeit gegenüber China spricht Ökonomin Alicia Garcia Herrero im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. Weltweit sei man sich nun der Herausforderung China viel stärker bewusst als zuvor. Andere Wirtschaftsexperten weisen in Bezug auf Chinas Wirtschaft noch auf etwas anderes hin. Und zwar darauf, dass die chinesische Konjunktur zurzeit auch deshalb so gut läuft, weil der Staat massiv Geld ausgibt. So hat Chinas kommunistische Führung seit Beginn der Covid-Krise umgerechnet viele Milliarden Euro gesteckt in neue Straßen, Häfen, Brücken und Industrieparks. Auch zahlreiche neue Kohlekraftwerke wurden bewilligt, allen Klimaschutzversprechen der Staats- und Parteiführung zum Trotz. Das alles treibe zwar das chinesische Bruttoinlandsprodukt nach oben, doch gesund sei das alles nicht, sagt Michael Pattis, Wirtschaftsprofessor an der Peking-Universität. Die Covid-19-Krise hat die gesunden Bereiche der chinesischen Wirtschaft sehr beschädigt. Der Inlandskonsum ist massiv zurückgegangen und auch bei Investitionen gibt es ein Minus. Um das Wirtschaftswachstum hochzuhalten, hat die Staatsführung Geld in die ungesunden Wirtschaftsbereiche gesteckt, also etwa in den öffentlichen Sektor.
Chinas Wirtschaft wächst und damit gehen wir zu unserem Börsenreporter Jan Plate, heute verbunden per Telefon. Wie verarbeitet der DAX denn diese Daten?
Das hilft dem DAX, das hält die Stimmung hoch. Der DAX mit einem Plus von 1% bei 13.360 Punkten.
Der Vorstand bei Volkswagen, der wird umgestaltet nach den Wünschen von Chef Herbert Diess, aber dessen Vertrag wird nicht vorzeitig verlängert. Wie kommt das denn an?
Das sorgt erstmal überwiegend für Erleichterung und ein kräftiges Plus von rund 7,5%. Allerdings zwar Diess wohl seine Managerwünsche durchsetzen können, aber schon auch Kratzer abbekommen ist zu hören. Die langwierigen und auch in die Öffentlichkeit getragenen Debatten zeigen mal wieder, dass in Wolfsburg weiterhin Defizite in Sachen gute Governance, also gute Unternehmensführung bestehen. Und mit dem VW-Chef Diess und Betriebsratschef Osterloh, da treffen zwei Alpha-Tiere aufeinander und da könnte es schon auch bald wieder knallen.
Die Elektronikketten Saturn und Mediamarkt, die werden komplett vom Handelskonzern Ceconomy übernommen.
Da atmet manche auf. Endlich ist das geklärt und wohl auch jahrelange Streitigkeiten endlich beigelegt. Die Anteilsscheine von Ceconomy, die springen um 24,5% nach oben.
Die Zara-Mutter Inditex und auch H&M, die leiden unter Corona. Wie stark denn?
Bei der schwedischen H&M sind zwischen Ende Oktober und Ende November die Verkäufe im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 22% zurückgegangen. Die Aktien von H&M verbilligen sich um 3,5%, während die spanische Zara-Mutter Inditex-Experten zufolge Ausfälle besser abfedern kann als die meisten Konkurrenten. Dennoch auch die Zara-Mutter Inditex, die Aktien geben rund 3% nach.
Der Energiekonzern E.ON bekommt einen neuen Chef. Wen denn?
Das ist Leonhard Birnbaum zum 1. April nächsten Jahres. Birnbaum hatte schon die Integration der Energy-Geschäfte in die Hand genommen. Jetzt soll er eben zum 1. April nächsten Jahres der neue Chef werden. Die E.ON-Aktien heute mit einem kleinen Plus von 0,25%.
Gucken wir noch kurz auf die Lufthansa. Die hat ihren Probelauf mit Schnelltests erstmal vorübergehend eingestellt und die Piloten bieten Teilzeit an. Wie reagiert die Aktie?
Die Lufthansa-Papiere waren heute erste Minus. Jetzt können sie etwas zulegen um 0,25%.
Dann schauen wir noch auf den Euro, die Anleihen und das Gold.
Der Goldpreis verteuert sich im Vergleich zu gestern Nachmittag um rund 18 Dollar auf etwa 1847 Dollar. Der Euro bei einem Dollar 21,54 und die deutschen Staatsanleihen heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite ist bei minus 0,62%.
Das war Jan Plate mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen um 17:30 die Nachrichten und anschließend dann Kultur heute mit meiner Kollegin Enne Seidel. Mein Name ist Dina Fröndrich und ich sage Tschüss.